Christine Buchholz, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Partei Die Linke, sprach auf dem Kasseler Ostermarsch am Rathaus. Und Frau Buchholz, Sie plädieren für den Abzug der deutschen Truppen oder überhaupt aller Truppen in Afghanistan. Wird nicht unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt?
Ja, unsere Freiheit wird garantiert nicht am Hindukusch verteidigt, weil bei dem Krieg in Afghanistan geht es nicht in erster Linie um Menschenrechte. Es geht auch nicht darum, den internationalen Terrorismus dort zu bekämpfen, sondern es geht darum, eine Region, die strategisch sehr, sehr wichtig ist für die USA, für die EU, für Deutschland, dort den Einfluss zu sichern. Das ist der Kern des Krieges in Afghanistan. Deswegen wird nicht unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt, sondern die Rohstoffinteressen der großen Industrienationen.
Jetzt haben Sie in Ihrer Rede gesagt, dass Bevölkerungsteile in Afghanistan die Situation jetzt, also nach der Befreiung in Anführungszeichen, als schlimmer empfinden als die Herrschaft der Taliban. Jetzt kann man Bin Laden und seine Truppen ja nicht gerade als die Hindukuschelbären bezeichnen. Also was schlagen Sie vor?
Zunächst ist es tatsächlich so, dass die Situation in weiten Teilen Afghanistans so prekär ist, die soziale Situation, die Sicherheitslage, dass viele Leute die rudimentäre Sicherheit, die die Taliban oder die Kräfte, die denen zugeordnet werden, bieten können, der Situation vorher bevorzugen. Und das sagt sehr viel über die katastrophale Situation, die 6 Jahre Besatzung dort geschaffen haben, aus.
Ja, der UN-Beauftragte Tom Königs, der sein Vermögen seinerzeit mal dem Vietcong vermachte, schützt jetzt die Menschenrechte in Afghanistan. Wie betrachten Sie ein solches Engagement?
Ja, das Problem ist, was leider viele, viele haben, die ihre Wurzeln in der grünen Bewegung, grünen Friedensbewegung haben, ist, dass sie inzwischen akzeptieren, dass die Bundesregierung, dass die NATO zur angeblichen Friedensmacht geworden sind. So hat das der Tom Königs heute Morgen auch im Radio erzählt. Und das ist ein Abschied von den grundlegenden grünen Prinzipien, wie ich ja auch viele geteilt habe vor einiger Zeit, nämlich dass Staaten, die ökonomische Interessen in Regionen haben, dort nicht militärisch eingreifen dürfen und dass Frieden nicht mit Militär geschaffen werden kann. Diese Prinzipien hat die Grüne Partei, zumindest die Grüne Parteiführung, spätestens seit dem Kosovo-Krieg über den Haufen geworfen. Und deswegen unterstützt sie jetzt auch den Afghanistan-Krieg. Und deswegen redet auch Tom Königs so etwas. Das ist natürlich bedauernswert. Ich weiß aber, dass es auch bei den Grünen oft an der Basis Leute gibt, die das anders sehen. Also der Grüne Parteitag letztes Jahr in Göttingen hat ja dafür gesprochen, die Mandate nicht zu verlängern. Und von daher sehe ich auch die Grünen da in der Zwickmühle.
Ist die Linke mittlerweile die bessere grüne Partei?
Nein, nicht die bessere grüne Partei, aber die Linke ist die einzige Partei, für die Krieg kein Mittel von Politik ist und die für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan steht. Von daher denke ich mir, wir begründen unsere Politik vielleicht noch ein bisschen anders. Also wir haben stärker die sozialen Fragen und die Kapitalismuskritik im Zentrum unseres Handelns, als es die Grünen jemals hatten. Aber wir erfüllen natürlich inzwischen eine Funktion, auch als Partner und Partner von sozialen Bewegungen, die Grünen mit ihrer Regierungstätigkeit abgegeben haben.
Viele des politischen Establishments betrachten und begreifen die Linke als ein Sicherheitsrisiko.
Tja, das ist ja die Frage, wer das meint und aus welchen Gründen. Also wenn man uns als Sicherheitsrisiko für die Interessen der großen Konzerne und des Establishments in Deutschland ansieht, dann gerne. Wenn man die Sicherheit misst an den Interessen der Menschen, der breiten Bevölkerungsschichten hier in Deutschland und der Menschen in der Welt, wie zum Beispiel in Afghanistan, dann glaube ich, dass diese Beschreibung nicht zustimmt.
86% der Bevölkerung lehnen Kriegseinsätze ab, 55% sprechen sich für den Abzug aus Afghanistan aus. Das, ich zitiere Sie in Ihrer Rede, repräsentiert die Linke das Volk?
Die Linke repräsentiert in den wesentlichen Fragen, also in den Kriegsfragen, aber auch in den sozialen Fragen, die Mehrheitsmeinung. Das Problem, was wir gemeinsam haben, die Linke und die Friedensbewegung, dass wir diese Mehrheiten noch nicht real mobilisieren können. Aber die repräsentiert tatsächlich in den Kernfragen der Politik die Bevölkerungsmehrheit.
Erwerbslose Jugendliche sollen nicht mehr für die Rohstoffkriege der Bundesregierung rekrutiert werden. Ist das nicht ein bisschen drastisch?
Das Problem, was wir haben, ist, dass Argen zunehmend anfangen, Rekrutierungsveranstaltungen für die Bundeswehr zu veranstalten. Es gibt in diesem Jahr beispielsweise in Freiburg 4 solcher Veranstaltungen der Bundeswehr, die organisiert werden, veranstaltet werden von der ARGE. Es gibt Jugendoffiziere, die durch Berufsschulzentren tingeln, um Jugendliche für die Bundeswehr zu gewinnen. Und das ist eine dramatische Entwicklung. Wir wissen, dass in den USA gerade es die Jugendlichen aus ärmeren Schichten sind, die keine andere Perspektive haben, diejenigen sind, die rekrutiert werden für die Armee. Sie sind das billige Kanonenfutter. Und wir wollen verhindern, dass das in Deutschland so passiert, dass halt die Jugendlichen aus armen Verhältnissen, aus strukturschwachen Regionen diejenigen sind, weil sie keine andere Perspektive haben, für die Bundeswehr rekrutiert werden und dann auch gegebenenfalls für Auslandseinsätze.
Stichwort Kapitalismuskritik. Mhm. Es gibt einen Ausspruch des ehemaligen Koordinators der spanischen Linken: No hay que ser marxista para descubrir que el mundo es injusto. Man braucht kein Marxist sein, um zu entdecken, dass die Welt ungerecht ist. Mhm. Sie sind Unterstützerin des Netzwerks Marx 21. Mhm. Was hat uns Karl Marx im Hier und Jetzt noch zu sagen?
Ja, also erstmal hat der Mensch, den Sie zitiert haben, insofern recht, dass man tatsächlich nicht Marxist sein muss, um die Ungerechtigkeit zu sehen. Ich glaube aber, dass wenn man die Triebkräfte hinter der Globalisierung, hinter dem Neoliberalismus und hinter den neuen Kriegen sehen muss, dann tatsächlich sehr gut beraten ist mit Marx, der beschrieben hat, dass die Ausbeutung und die Konkurrenz im Kapitalismus unter anderem auch zu Kriegen führt und dass letztendlich die Überwindung der Kriege zusammenhängt auch mit der Überwindung des Kapitalismus, indem halt Menschen und Staaten nicht mehr ineinander zu Konkurrenz stehen, sondern die Bedürfnisse der Menschen, egal ob es jetzt hier in Deutschland oder Europa oder auf dem Rest der Welt, im Zentrum der Politik stehen. Und von daher hat Marx uns heute sehr viel zu sagen als Linke.
Sind die Ideen nicht komplett diskreditiert durch die realsozialistischen Experimente im Osten?
Mein Gefühl ist es nicht. Also natürlich gibt es viele Menschen, die erstmal sagen, okay, der Sozialismus oder das hat doch nicht funktioniert da. Es gibt aber Umfragen, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, die sagen, dass eine Mehrheit der Menschen durchaus der Meinung ist, dass Marx nicht Unrecht hatte mit seinen Analysen. Und mein Gefühl ist, dass wenn man für einen anderen Sozialismus, für einen Sozialismus von unten steht, dass man dann tatsächlich die Mehrheit auch für diese Ideen gewinnen kann, gerade weil der Kapitalismus nicht in der Lage ist, ihnen ein Auskommen zu sichern, ihnen eine Perspektive zu sichern und keine Perspektive für Frieden.
Momentan wird in der Presse oftmals gesagt, es sei lediglich das Protestpotenzial, was die Linke in der Lage sei zu binden. Gibt es da zwischen Parteibasis oder den Wählern und dem Überbau, der durchaus ein Intellektueller ist oder ich sag mal eine intellektuelle Elite, ist ein Widerspruch?
Na gut, das mit der Elite ist dann immer relativ. Ich glaube, dass es erstmal absolut legitim ist, dass Menschen ihren Protest ausdrücken. Und das wird immer so ein bisschen despektierlich gesagt, die protestieren ja nur. Aber natürlich ist der Protest gegen diese Form der Politik, von der ja immer gesagt wird, es gäbe keine Alternative, ist ein erster Schritt zur Veränderung. Und ich sehe da nicht, also ich glaube auch, dass unsere Basis sehr, sehr unterschiedlich, also sowohl die Mitgliederbasis als auch die Wählerbasis sehr, sehr vielschichtig ist. Also es sind Menschen in prekären Lebensverhältnissen, es sind Menschen, die aber auch über eine intellektuelle Kritik am Kapitalismus zur Linken kommen und die Linke wählen. Und von daher ist die Linke vielleicht eine Mischung aus Menschen unterschiedlicher Hintergründe unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher sozialer Situationen, die aber zusammenkommt an der gemeinsamen Kritik dieser Situation in der Bundesrepublik, an den Kriegen, die geführt werden. Und von daher ist unsere Unterschiedlichkeit eher eine Stärke, als dass es jetzt eine Schwächung wäre oder eine Spaltung bedeuten würde. Wir betonen immer das Gemeinsame, was wir haben, auch wenn wir vielleicht sehr, sehr unterschiedlich sind.
Sie zitieren Maggie Thatcher, there is no alternative, Tina. Was sind die Alternativen?
Die Alternativen sind erstmal recht konkret. Das bedeutet die Abschaffung der Rente mit 67, die Aufhebung von Hartz IV. Das sind alles ganz, ganz konkrete Schritte, die die Lebensbedingungen der Menschen in Deutschland unmittelbar verbessern würden. Darüber hinaus in der Frage von Krieg und Frieden bedeutet, sind Alternativen der sofortige Rückzug der Bundeswehr aus allen Kriegen. Die Bundeswehr ist in 9 Ländern militärisch aktiv, die meisten im Rahmen dieser Operation Enduring Freedom, also des Antiterror-Einsatzes. Und das wäre der erste Schritt außenpolitisch, wäre die Bundeswehr zurückzuziehen und die Umbau der Bundeswehr zur Interventionsarmee Armee zu stoppen. Das sind erstmal Schritte. Ich weiß, dass die nicht sofort oder dass die Forderung natürlich von den bisherigen Herrschenden nicht erfüllt wird, vor allen Dingen nicht, wenn wir es nicht schaffen, auch eine starke Bewegung auf die Straße zu bringen, die für diese Errungenschaften kämpft. Das ist, wie ich ja eben auch beschrieben habe, schon das größte Problem, was wir als Friedensbewegung, auch als Linke gemeinsam haben, dass wir die gesellschaftlichen Mehrheiten in reale, mobilisierungsfähige Mehrheiten umwandeln müssen, und an der Aufgabe arbeiten wir.
Jetzt sitzen wir zufälligerweise in Hessen, in Nordhessen. Wir hatten neulich Landtagswahlen hier bei uns, die sind eingezogen. Auch in diesen westdeutschen Landtag, nachdem Andrea Ypsilanti signalisierte, dass sie möglicherweise mit den Linken könnte oder sich tolerieren lassen möchte, sind die Umfragewerte der SPD rapide in den Keller gegangen. Ist die Linke eine bündnisfähige Kraft oder ist die SPD keine bündnisfähige Kraft?
Also ich würde mal erstmal sagen, dass die SPD momentan nicht regierungsfähig ist, weil sie aber nicht nur, weil sie ihre Wahlversprechen nicht einhält und von daher nicht verständlich ist für Leute, warum sie einmal so und einmal so argumentieren, sondern weil sie im Kern immer noch eine Politik vertreten, die Politik von Gerhard Schröder ist. Das muss man auch leider in Hessen sagen, wo Andrea Ypsilanti zwar zum linken Parteiflügel gehört und auch momentan extrem unter Druck des rechten Parteiflügels steht, aber trotzdem die SPD noch beweisen muss, dass sie tatsächlich für eine Abkehr von der Agenda-Politik steht. Von daher denke ich, dass natürlich die Linke immer als großes Schreckgespenst aufgebauscht wird medial. Ich glaube aber, momentan hat die SPD die größeren Probleme.
Und wenn man, Sie sagen, Sie wollen die Massen in Anführungszeichen mobilisieren, um Mehrheiten, um die faktischen Mehrheiten, die sich in Umfragen ankündigen, hinsichtlich Kriegseinsätzen, hinsichtlich sozialer Politik und so weiter, tatsächlich auch in umsetzbar zu machen. Aber wer sind Ihre Bündnispartner auf der parlamentarischen Ebene, um das auch in die Parlamente und in politische Mehrheiten umzumünzen?
Also parlamentarische Partner Also ein parlamentarischer Partner ist die Person, die in den wesentlichen Kernfragen unserer politischen Ausrichtung, also gegen die Agenda-Politik, gegen Militarisierung der Außenpolitik, mit uns zusammenarbeitet. Wenn die Grünen bereit sind oder wenn die SPD bereit ist, mit uns den Rückzug der Bundeswehr zu fordern und auch im Parlament dafür zu stimmen, dann sind sie in der Frage parlamentarische Partner. Wenn sie das nicht machen und wenn sie uns über den Tisch ziehen wollen, dann sind sie das nicht. Ich schätze die Situation momentan so ein, dass wir auf der parlamentarischen Ebene nur für einzelne Projekte tatsächlich einen Partner finden und nicht für Regierungen, weil sich sowohl die Grünen als auch die SPD tatsächlich einer Politik verschrieben haben, die sich nur in Nuancen unterscheidet von der großen Koalition und von daher, oder der SPD und der FDP. Von daher sehe ich die Frage der Partner sehr projektgebunden. Der Partner, den wir haben, ist die Friedensbewegung, sind die Gewerkschaften und sind alle die Menschen, die halt gegen Sozialabbau und gegen Kriegseinsätze hier in diesem Land stehen.
Könnte man jetzt, sage ich mal, das manche Forderungen erinnern daran, dass man ein altes Sozialstaatsmodell der 70er Jahre, sage ich mal, in den Vordergrund stellt und die Verteilungskämpfe darüber abwickeln will, dass man Lohnerhöhungen anstrebt etc. pp. Mittlerweile ist es ja so, dass große Teile aus diesem System komplett herausfallen, das heißt überhaupt keine Arbeit mehr haben. Ist die Linke mit ihren Konzepten da in der Realität angekommen?
Ich glaube, natürlich ist in der Realität angekommen. Was heißt in der Realität angekommen? Die Linke fordert ja gerade die Gesetze, die dazu führen, dass mehr Menschen in prekäre Lebensverhältnisse abrutschen und andererseits, dass Menschen Angst haben, für ihren Arbeitsplatz zu kämpfen, weil sie Angst haben vor Hartz IV, dass genau diese Gesetze rückgängig gemacht werden. Oder zum Beispiel, dass die Leiharbeit, die ja unglaubliche Dimensionen angenommen hat, dass es die Leiharbeit in der Form nicht mehr gibt, wie es jetzt gerade der Fall ist. Das heißt, die Linke orientiert sich oder arbeitet sich ja gerade an den Realitäten ab und fordert einen grundlegenden Politikwechsel, weil wir glauben, dass es genug Geld gibt, dass es eine Verteilungsfrage ist, wie im Land der Reichtum, der erarbeitet wird, verteilt wird. Und man sieht es ja an den Ackermännern und Zumwinkels, dass es das Geld tatsächlich gibt. Bloß die Weichen sind von den Regierungen, von den letzten Regierungen, und da kann man leider keine ausnehmen, gerade in die Richtung gestellt worden, dass die breite Masse der Bevölkerung darunter zu leiden hatte und eine kleine Minderheit nicht.
Stichwort Verteilungsfrage. Jetzt werden die angesprochenen Ackermanns und Zumwinkels nicht unbedingt freiwillig sagen, hallo, hier ist es, nehmt es und verteilt es. Also das heißt, wie organisiert oder was ist die Vorstellung der Linken, diesen Verteilungsprozess zu organisieren?
Na, die Organisierung oder die Frage ist, inwiefern wir tatsächlich gesellschaftliche Kräfte mobilisieren können oder aber auch Stimmungen befördern können, die dazu führen, dass es Gesetze gibt, dass diese Menschen nicht mehr mit ihrem Vermögen machen können, was sie halt machen, sondern dass die Steuern gerecht, dass gerechte Steuern erhoben werden, dass Vermögen höher besteuert werden, dass Erbschaften höher besteuert werden und dass somit mehr Geld dem Staat zugefügt werden, dass er auch das Geld anders verteilen kann.
Jetzt sind es ja ausgerechnet diese Leute, die über sehr, sehr hochkompetente Teams verfügen, um ihr Geld dahin zu bunkern, wo man es halt hinbunkert, nämlich an den von Ihnen angesprochenen Kassen vorbei. Also und im Rahmen einer globalisierten Welt sind die Möglichkeiten ja vielleicht auch immer einfacher. Also wie kriegt man, kann man irgendwo im nationalstaatlichen Kontext da überhaupt noch denken?
Ich bin davon überzeugt, weil die Globalisierung macht ja jetzt nicht vor den Toren oder vor den Grenzen Deutschlands halt, sondern es geht ja immer weiter. Den Arbeitskräften wird hier gesagt, eure Löhne sind zu hoch, wir gehen nach Osteuropa. Den Arbeitskräften in Osteuropa wird gesagt, eure Arbeitskraft ist zu teuer, eure Löhne sind zu hoch, wir gehen jetzt in die Ukraine. In der Ukraine sagt man den Leuten, ihr seid zu teuer, wir gehen woanders hin. Also wenn man diese Abwärtsspirale nicht etwas entgegensetzt, dann werden wir irgendwann ganz unten ankommen und das wird katastrophale Auswirkungen für die Gesellschaft haben. Das wird natürlich Rassismus und anderes befördern. Deswegen glauben wir, dass wir die Verantwortung haben, in einem Land, in einem reichen Land wie Deutschland, tatsächlich hier auch eine Bremse einzusetzen, zu sagen, wir sind bereit, für Mindestlöhne zu kämpfen, für vernünftige Versorgung von Menschen, die halt nicht in Erwerbsarbeit stehen, und damit auch den Druck aus dieser Globalisierungsspirale rauszunehmen, sondern einen Gegendruck Druck zu entfalten. Und dass das möglich ist, davon bin ich überzeugt. Es ist eine Frage des politischen Willens.
Also Deutschland als ein Modell für, nicht nur gegen, sondern Sie sagen auch für etwas anderes, für eine andere Welt.
Genau. Wir können von hier aus, wenn wir zeigen, wir ziehen unsere Truppen aus Afghanistan ab. Wir machen diese Abwärtsspirale nicht mit, sondern wir halten oder bauen die sozialen Standards auf. Wir haben Mindestlöhne, von denen man auch leben kann. Dann sind das ja alles, dann ist es ein Beitrag dazu, dass die katastrophalen Folgen der Globalisierung sich nicht weiter fortsetzen, sondern dann ist es ein Beitrag für eine bessere Welt.
Frau Buchholz, ganz herzlichen Dank.
Ja, da nicht für. Wieder haben wir